Wir wollen uns heute als Hinführung auf das Abendmahl mit dem ersten Johannesbrief, zweites Kapitel befassen. Und ich habe den Text hier vorne an der Wand. Und wir hatten ja die letzten 6 Wochen so das Thema, wie kann ich eigentlich das Evangelium weitergeben? Was sind so die Voraussetzungen? Wie kann ich das tun? Wie kann ich die frohe Botschaft meinem Umfeld, meinen Freunden, meinen Kollegen und so weiter weitergeben? Und ich sage mal, die andere Seite der Medaille ist die, wir können ja nur das weitergeben, wovon wir überzeugt sind, was in uns drin ist. Wir können schlecht über was sprechen, was uns nur halbwegs überzeugt oder gar nicht überzeugt oder womit wir im Moment innerlich nicht befasst sind. Und deshalb ist so ein bisschen meine Sichtweise heute Morgen, was ist denn jetzt eigentlich in uns drin, wie nah sind wir eigentlich an Jesus und damit verbunden, wie wirkt sozusagen meine ganze Art, mein Verhalten, ja das, was ich sage, also mein Umgangston, wie wirkt das, wie ich mit anderen Menschen umgehe, ist das etwas, was an sich für das Evangelium Werbung macht, was für Jesus einlädt. Und daraus folgt die Frage, wie ist denn eigentlich meine Beziehung zu Jesus? Wie ist meine Beziehung zu Gott, dem Vater? Ich habe heute Morgen sozusagen als Hinführung auch zum Abendmahl, früher war ja sehr stark dieser Prüfgedanke, jetzt prüf dich mal, wie bist du eigentlich, wie stehst du vor Gott, kannst du eigentlich am Abendmahl teilnehmen? Wir haben ja in letzter Zeit immer wieder darauf hingewiesen, wenn wir zunächst perfekt sein sollten oder wollten, um am Abendmahl teilzunehmen, dann könnten wir heute Morgen alle gerade wieder nach Hause gehen, weil keiner von uns ist eben perfekt, sondern wir sitzen hier als begnadigte Sünder. Wir sitzen hier, weil Jesus für uns alles getan hat und nicht, weil wir jetzt in unserem Christsein vielleicht 20 Jahre unterwegs gewesen wären und jetzt eine gewisse Form oder eine gewisse Stufe von Heiligkeit erreicht hätten. Aber dennoch sollten wir von Zeit zu Zeit mal drüber nachdenken, wie steht es denn jetzt eigentlich mit mir und meiner Beziehung zu Jesus? Und ich habe heute Morgen 4 Prüffragen sozusagen oder Prüfstichworte. Das erste heißt Gebote, das zweite heißt Geschwister, das dritte heißt Gaben, also 3-mal G, Gebote, Geschwister, Gaben, / Besitz und Wahrheit. Das sind die Kernpunkte, um die es jetzt in diesem Text geht. Wir gucken uns den ersten Abschnitt an, ich lese ihn vor. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Gott kennen heißt Gott gehorchen. Darüber hinaus heißt es, seine Gebote sogar lieben. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Das sollte jeder für sich selbst festgemacht haben. Wir lehren hier in unserer Gemeinde sozusagen die Bekehrung, die Wiedergeburt. Also es gibt ein Datum, wo man sagen kann, an dem Tag oder jetzt in dieser Woche habe ich festgemacht, so wie vom Standesamt ich festmache, mit meiner Frau leben zu wollen, mit Gott leben zu wollen. Wir nennen das Bekehrung. Also oft ist das ein festes Datum, muss nicht so sein, aber bei vielen ist das so. Das ist sozusagen nach innen. Aber nach außen zeigt es sich dahin, dass wir Gott kennen, ganz klar, indem wir seine Gebote befolgen. Ja, was sind denn jetzt eigentlich seine Gebote? Ich will es ganz einfach machen. Der erste grundsätzliche Bereich im Ethischen sind einfach die 10 Gebote. Jesus hat die 10 Gebote nie aufgehoben. Und ich denke, die 10 Gebote sind auch sehr klar. Das ist ein sehr klarer Maßstab. Wenn wir an Stehlen denken, Lügen, Ehebrechen, sind die Dinge sehr, sehr offensichtlich. Jesus aber fasst das Ganze zusammen, dass man sozusagen nicht jeden Tag neu nachdenken muss, ja, wie war das heute? Lüge, ja, stehlen, ja, Falschzeugnis reden und so, sondern Jesus fasst das genial zusammen in dem Doppelgebot der Liebe. Und da sagt er, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus selbst sagt, das fasst letzten Endes den Geist der 10 Gebote zusammen. Darum geht es eigentlich. Ja, Gott von Herzen zu lieben, ist dem natürlichen Menschen nicht gegeben. Im Gegenteil, der natürliche Mensch geht Gott am liebsten aus dem Weg. Seine Heiligkeit und Gottes Ausstrahlung ist erdrückend. Wir kennen das von Jesaja 6. Jesaja sagt dann im Tempel, wem mir ich vergehe, als er dem lebendigen Gott oder dem Engel des Herrn gegenübersteht, denn ich bin unreiner Lippen und ich bin unter einem Volk von unreinen Lippen. Und wir kennen es auch von Mose. Mose hat gesagt, Herr, mein größter Wunsch ist, dass ich dich mal von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Und Gott sagt ihm, mein lieber Mose, das ist nicht möglich. Ein Mensch, der mich sehen würde, ist dazu verurteilt zu sterben. Es geht nicht. Es gibt viele Zeitgenossen, die sind so unterwegs, dass sie sagen, naja, Gott finden, ach, naja, das geht sonntags morgens auch wunderbar, wenn ich in der Natur bin, wenn ich einen Waldspaziergang mache oder meditiere oder beides zusammen machen, im Wald meditieren. Und ich denke, das ist eine große Selbsttäuschung, die wir da heute haben, denn was man da findet, ist vielleicht etwas in sich selbst, ist vielleicht ein Stück Ruhe, ist vielleicht sogar eine Spur Gottes, könnte ich sagen, aber sie finden am Ende nicht den lebendigen Gott. Denn das lehrt eben die Bibel nicht. Die Bibel sagt nicht, es gibt Jesus, der von sich behauptet, er ist der Weg, aber du kannst auch noch irgendwie einen anderen Weg finden, bemühe dich nur mal lange genug. Nein, so ist es nicht. Wir finden den lebendigen Gott nur in seinem Wort. Und ich habe da in diesem Zusammenhang ein sehr schönes Buch, ist leicht zu lesen, also etwas, ja, kann man so in einem Rutsch durchlesen, von Daniel Böcking. Dieser Mann ist noch ein junger Mann, ich schätze jetzt so Mitte 30 wird er sein, der ist stellvertretender Chefredakteur bei der Bild-Zeitung. Und da denkt man sich, naja, wenn einer bei der Bild-Zeitung Redakteur ist, was wird da wohl geistlich rumkommen? Aber ich fand es dann doppelt spannend und habe gedacht, das musst du lesen. Und am Anfang dachte ich, naja, gut, okay. Aber er kann sehr schön für sich beschreiben, dass er, dass es ein bisschen Glauben, so heißt auch der Titel, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und im Zweittitel, wie Gott mein Leben umkrempelt. Also ist zu empfehlen, wer im Urlaub noch nichts im Koffer hat, der kann sich das mal mitnehmen sozusagen. Es macht Spaß, das zu lesen und ich denke, er hat auch wirklich wertvolle Tipps, dass also Christsein nicht der brachiale Bruch mit dem Leben sein muss und so weiter, sondern er sagt von sich, wie es bei ihm das war, dass er halt, wie er seine Freitagabende dann letzten Endes verbracht hat, nachdem er gemerkt hat, Gott will mehr von ihm. Also ist ein interessantes Buch, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ich komme zurück auf den Gedanken, wir finden Gott, den Vater, eigentlich nur, indem wir Jesus sehen. Jesus selbst sagt auch im Johannesevangelium, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt an anderer Stelle, ich und der Vater sind eins. Und dafür ist uns das Neue Testament gegeben und auch insbesondere die Evangelien, dass wir halt durch Jesus Gott, den Vater, sehen. In Vers 4 heißt es, wenn jemand behauptet, er kennt Gott, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum. Das ist ein relativ einfaches Kriterium. Wir können nicht behaupten, auf der einen Seite, wir kennen Gott, aber dann letzten Endes das tun, was uns irgendwo schon immer Spaß gemacht hat und schon gar nicht Dinge, die im Widerspruch zu Gottes Vorstellungen sind. Wir können, um uns das selbst zu prüfen, natürlich die 10 Gebote mal wie so eine Art Checkliste uns vornehmen. Eins ist mir da aufgefallen, da geht es auch in den 10 Geboten um das Begehren. Und ich würde sagen, das Begehren ist etwas, was wir nicht als Sünde oder als dem Willen Gottes abträglich empfinden. Ich würde sogar sagen, Begehren ist heutzutage eine zeitgemäße Art geworden, zu leben, unterwegs zu sein. Wir hören häufig, das steht mir doch zu, das musst du einfordern. Ja? Das sind ja alles so Dinge, die in Richtung Begehren gehen, und das ist völlig in Ordnung. Aber biblische Lehre ist das eigentlich nicht. Biblische Lehre ist, dass wir zuallererst nach Gottes Reich trachten sollen, Matthäus 6, Vers 33, und dass uns alles andere dann quasi zufallen wird. Also eine ganz andere Perspektive. Und deshalb auch die Verheißung in Vers 5, wer sich nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und wir erkennen daran, dass er mit Gott verbunden ist. Und ich denke, das ist für uns auch wichtig, dass wir einfach, wenn wir sehen, wir brauchen nicht mehr so zu leben wie Menschen um uns herum, dass wir wirklich unser Sinnen und Trachten ist nur Geld, Macht, Anerkennung, Reichtum und so weiter, dass wir einfach eine andere Möglichkeit haben, auch die Dinge, ich komme nachher noch drauf, die uns zur Verfügung gestellt sind, und da sind wahrlich viele für fast alle hier von uns, dass wir damit anders umgehen können. Und deshalb sagt, endet dieser Abschnitt, wer von sich sagt, dass er mit Gott verbunden ist und er in ihm bleibt, der ist auch verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also die erste Prüfung ist, wie wir zu Gott stehen, wie halten wir es mit den Geboten, was haben uns die Gebote zu sagen. Der zweite Abschnitt, da geht es um die Geschwister. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Der Geist Gottes verträgt es nicht, wenn man in sich Hass lebt oder spürt oder ja, Hassgefühlen nachhängt. Die Liebe Gottes führt letzten Endes dazu, dass man seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Wenn wir also jemanden hassen, dann sind wir sicherlich nicht im Geist des Herrn unterwegs. Oder wie es an anderer Stelle heißt, er betrügt sich selbst. Das heißt allerdings nicht, dass wir verpflichtet sind, krumme Wege gerade zu nennen. Wenn jemand andere notorisch ausnutzt, wenn jemand auf Kosten von anderen lebt, wenn jemand lügt, wenn jemand einfach offensichtlich nicht so lebt oder beziehungsweise ja, auf Kosten anderer lebt, dann kann man ihn durchaus damit konfrontieren. Ich nehme also bewahr, dass er nicht so lebt, wie es sein sollte, aber ich muss ihn sozusagen nicht dafür hassen, sondern ich kann quasi, Ziel meiner Bemühung soll sein, dass er erkennt, dass es so nicht geht und dass er selbst auch da falsch liegt und dass er das Evangelium braucht, das ihn wiederum frei machen kann. Also ich soll diesen Menschen letzten Endes nicht hassen, sondern ihn gewinnen, zurückgewinnen sozusagen. Man könnte auch so sagen, wenn Hass oder was vielleicht ein bisschen schwächer ist, Neid oder auch damit zusammenhängt Eifersucht, wenn das unser Leben irgendwo prägt, dann vergiften wir uns irgendwo selbst, und der Geist Gottes ist nicht so in uns, dass er uns wirklich leiten kann und fähig machen kann, im Herrn zu leben. Und deshalb heißt es in Vers 11, wir tappen dann wie in Finsternis umher. Vielleicht kennt ihr das von eurem Leben, ich kenne es zum Glück nicht so oft, aber wenn so negative Dinge einen bestimmen, dann ist man fürchterlich unfrei und kann praktisch nur noch dieses denken. Und da soll uns ja, der Herr davon frei machen. Und wer damit ein Problem hat, wir können heute Morgen auch dafür beten, dass wir davon frei gemacht werden. Also die zweite Prüffrage ist sozusagen Umgang mit den Geschwistern. Wie ist das? Was ist da in uns drin? Dritter Abschnitt. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Vielleicht sagt der eine oder andere von euch, naja gut, mit dem Hass habe ich eigentlich kein Problem. Das trifft für mich eher nicht zu. Dann wäre das auch, ist das gut so. Aber in diesem Abschnitt geht es sozusagen noch tiefer. Hier heißt es, liebt nicht diese Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Das ist natürlich ein hartes Ding, denn ich habe dann auch so für mich gedacht, ja, liebe Zeit, einen Moment mal, wie ist das denn? Lieben wir nicht die Dinge, zum Beispiel mein Auto, mein Haus, mein Garten, mein Geld, mein Bankkonto, meinen Sport vielleicht auch oder vielleicht meine Beauty oder meinen Erfolg, meine Anerkennung und so weiter. Ihr könnt sicherlich selbst Dinge anfügen, die für euch, ja, die sind, wo ihr am meisten merkt, Mensch, das kann mich faszinieren. Auch das Faszinieren an sich ist nichts Schlechtes. Nur ist halt die Frage, ist die Faszination so weit, dass es vielleicht eine Bindung gibt, dass es das Höchste eures Lebens ist? In einem Lied wissen wir ja, sollte eigentlich was anderes sein. Ne? Und da habe ich mich auch ertappt, dass ich denke, ja, stimmt, stimmt. Es gibt Dinge, die faszinieren mich so stark, dass ich mir vorstellen kann, Zeit und Geld dafür zu investieren, vielleicht mehr als es gut wäre. Jeder von uns weiß da sicherlich am besten, woran sein Herz stark hängt und was die Möglichkeit hätte, ihn tatsächlich innerlich unfrei zu machen. Und unser Bibeltext warnt uns davor, wenn wir mit unserem Herzen in Vers 15 daran hängen, dann hat die Liebe zum Vater keinen Platz in unserem Denken und Wollen. Müssen wir jetzt also auf alles verzichten? Sollen wir alle unseren Besitz und das, was wir haben, weitergeben, abgeben? Ich denke, das ist es nicht. Sondern es geht einfach darum, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Und wenn wir verstehen, dass das alles, was wir haben, was wir auch letzten Endes mal zurücklassen müssen, denn wie der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat nun mal keine Taschen. Wenn wir das so verwenden, wie es Gott uns zur Verfügung gestellt hat, dann, und wir sind sozusagen frei, auch damit umzugehen, dann entwickelt sich, glaube ich, eine ganz andere Art und Weise, was wir eben mit unseren Dingen machen, wo wir unser Geld hingeben, was wir vielleicht unterstützen können und so weiter. Ich hatte es schon gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird dir solches alles zufallen. Und deshalb denke ich, es geht nicht darum, dass wir jetzt Angst haben müssten, zu reich zu werden. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Sondern es geht einfach darum, wie gehen wir mit den Dingen, die wir haben, um, was machen wir damit? Und deshalb auch, ich erinnere an das Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden oder Talenten oder dem Geld sozusagen, der am meisten bekommen hat, vermehrt das Vermögen, was er bekommen hat. Also an diesem Gedanken der Vermehrung dessen, was uns Gott geschenkt hat, unsere Begabungen ausbauen, die Dinge, sagen wir, gewinnbringend anzulegen oder einzusetzen, aber eben auch für das Reich Gottes. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Es geht einfach sozusagen um die richtige Einstellung, um das richtige Verhältnis dazu. Und der Text warnt uns hier, es ist eine Gefahr, dass wir das sozusagen selbstsüchtig nutzen wollen, dass wir es nur für uns haben wollen und dann fängt das Problem an, dann hat eben die Liebe zum Vater keinen Platz in unserem Herzen und damit nicht in unserem Denken und Wollen. In Vers 17 heißt es, wer aber in Gottes Willen lebt, der wird leben. Und das ist unsere Perspektive, dass wir, wenn wir in Gottes Willen sind, dann haben wir einfach diese Perspektive der Ewigkeit und das kann uns nichts Materielles eben geben oder ersetzen. Also die dritte Prüfung wäre, überlegen wir, wie stehen wir zu unserem Besitz, wie stehen wir zu unseren Fähigkeiten, Gaben, also all dem, was uns Gott geschenkt hat. Das wäre so hier die Hausaufgabe. Und der vierte Abschnitt, ich schreibe euch also nicht deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Und wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, der ist auch mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden sein. Hier in diesem letzten Abschnitt warnt Johannes nochmal ganz allgemein oder auf einer höheren Ebene sozusagen von der Abkehr von der Wahrheit. Es ist nicht so, dass die Wahrheit einfach so passiv verloren geht. Und doch scheint es manchmal so. Bestimmte Grundlagen unseres Glaubens, ja, wir kennen sie zwar, aber sie erscheinen uns nicht mehr so wichtig. Sie erscheinen uns vielleicht auch nicht so zeitgemäß. Und dann kommt es wieder, wir haben andere Sachen im Kopf. Unser Wollen und Denken ist mit anderen Sachen befasst, sodass wir denken, ach naja gut, das mit Gott und ja auch mit der Gemeinde und so ist ja, ja ist okay, aber bin ich jetzt im Moment nicht so nah dran. Und so kann man peu à peu quasi von den grundlegenden Glaubenswahrheiten, von den grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums sozusagen sich wegentwickeln, ohne dass man groß was davon merkt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, die Wahrheit des Evangeliums hat einen aktiven Gegenspieler. Das ist der Geist in dieser Welt, man könnte vielleicht in manchen Punkten sagen, der Zeitgeist, der uns einflößen will, ach, das mit Jesus ist doch gar nicht so wichtig. Das ist übrigens ein Satz, den ich häufig im Gespräch mit Mitarbeitern, also wenn es über Glaubensdinge geht, mal höre, ach, es ist doch, jeder glaubt doch irgendwie und ja, natürlich, ich glaube auch an Gott und dann ist das auch gut so. Ja, an Gott glauben, so heißt es, glaube ich, irgendwo im Jakobusbrief, das tun auch die Teufel und die Dämonen, aber sie zittern. Also an Gott zu glauben, dass es einen Gott gibt, ein Fürwahrhalten, es gibt einen Gott, das ist noch kein lebensrettender, lebendig machender Glaube. Das bleibt weit hinter dem zurück, was das Evangelium möchte. Also ich denke, diese Warnung, die wir hier haben, ist eben, dass es Gedanken gibt, die sagen, Jesus ist eben nicht der von Gott gesandte Retter. Und hier schreibt Johannes, das ist das, was der Antichrist eigentlich tut. Und damit lehnt er letzten Endes nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Deshalb, wer den Sohn ablehnt, der hat auch keine Verbindung zum Vater. Und so ist es ja auch häufig, wenn wir mit Menschen sprechen, die an irgendwas glauben, dann ist das natürlich auch, das Gottesbild ist meistens relativ diffus und hat mit dem, was wir als Christen glauben, meistens wenig zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Auftrag und die Mission Jesu verstehen, dass wir verstehen, was sollen wir eigentlich den Menschen als frohe Botschaft mitteilen. Und da müssen wir halt sprach- und sprechfähig werden, wie können wir das Evangelium ganz leicht erklären. Was sind die 5 wichtigsten Glaubensinhalte, was unseren Glauben ausmacht? Ich denke, das wird eine Aufgabe sein und das war ja auch in den letzten Wochen, dass wir gesagt haben, darum geht es auch, Glauben erklären können. Und zwar so, dass man es relativ leicht versteht. Wer sich zum Sohn bekennt, der ist auch mit dem Vater verbunden, heißt es in Vers 23. Und in Vers 24 dann nochmal, lasst euch also nicht durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Also die 4. Prüfung wäre die Wahrheit. Prüfung Wahrheit. Ich möchte zusammenfassen, wenn wir Gott kennen, gehorchen wir seinen Geboten und wir lieben seine Gebote. Zweitens, wenn wir Gott kennen, lieben wir unsere Geschwister und die Gemeinde. Drittens, wenn wir Gott kennen, finden wir den rechten Umgang mit unserem Besitz, unseren Gaben und Begabungen. Sie machen uns nicht mehr unfrei. Wenn wir Gott kennen, wissen wir, dass Jesus die Wahrheit ist. Wir haben das Wort, die Gebote, das Evangelium. Wir erkennen, Jesus ist der Weg zum Vater. Mächtige Kräfte sind am Werk, genau das zu leugnen. Ich möchte jetzt noch eine Meditation vorlesen von Roland Werner, bei einem Kalenderplättchen. Meine Frau hat es mir zugesteckt, ich hätte es wahrscheinlich übersehen, finde ich aber genial. Die Meditation ist überschrieben: Worte voll Macht. Unscheinbar war es zuerst dein Kommen. Ein Mann aus dem Bergland, ein Baumeister aus Nazareth. Doch dann sprachst du zu uns in den Häusern, in der Synagoge, im Boot. Wir erkannten, dass du mehr bist, anders als wir. Kein sündiger Mensch. Du bist der Messias, der Macht hat über Krankheit und Leid, über Fische und Menschen, über Sturm, Wind und Wellen. Was sollten wir sonst tun, als auf dich zu hören, dir zu folgen, dich zu lieben? Lass uns aufstehen und beten. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir dich in deinem Wort haben, dass wir die Wahrheit kennen, dass du uns die Wahrheit klar gemacht hast, offenbart hast, dass du der Weg zum Vater bist, dass wenn wir dich sehen, wir den Vater sehen, dass wenn wir an dich glauben, dass wir auch mit dem Vater verbunden sind. Und Herr, so wollen wir alles vor dich legen, was wir gehört haben, wie wir unterwegs sind, was in unserem Herzen drin ist, wie wir es mit deinen Geboten halten, wie wir es mit unserem Besitz, unseren Gaben und Fähigkeiten halten und auch wie wir es mit der Wahrheit halten und der Liebe zu den Geschwistern. Herr, schenk uns da eine gute Sicht für uns selbst, dass wir erkennen, wo wir da noch Bindung haben, wo wir freigemacht werden müssen. Hilf uns dabei. Aber wir danken dir, dass du gekommen bist, um alle Ketten und alle Unfreiheiten zu lösen. Und das dürfen wir heute schon staunend und anbetend in dieser Stunde feiern. Und wir danken dir, dass wir das jetzt in deinem Mahl, was du eingesetzt hast, tun dürfen. Dass wir bekennen, du bist gekommen, um uns mit deinem Blut, mit deinem Leib zu erlösen von unseren Sünden, von unseren Bindungen. Und dafür wollen wir dir danken und wir loben dich und preisen dich. Amen.